House of Nerds, der Cybersecurity-Podcast aus Darmstadt.
Hallo und herzlich willkommen zum House of Nerds, dem Cybersecurity-Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg Darmstadt. Ja, am Jingle hat man es schon gemerkt, wir sind heute bei einer besonderen Sendung. Wir haben unsere Weihnachtsedition. Zum ersten Mal machen wir eine spezielle Folge. Genau, und in der Folge wollen wir zum einen auf den Podcast zurückgucken, auf unser Podcast-Jahr. Wir werden da die beliebtesten Sendungen bei uns mal einen kleinen Revue passieren lassen. Und zum anderen wollen wir aber auch ein bisschen das Jahr, das Cybersecurity-Jahr, das 2024 schon sehr besonders war, nochmal uns anschauen. Wir werden die wichtigsten Studien uns anschauen, also nochmal die wichtigsten Fakten zum Cybersicherheitsjahr zusammentragen, die wichtigsten Angriffe nochmal nachvollziehen, was ist so los gewesen, und zwar viel los, gab wirklich Riesendinge. Es gibt ja so Jahre, da hat man vielleicht so ein großes Ding. Wir hatten wirklich, glaube ich, drei Riesenangriffe dieses Jahr, und am Ende gucken wir natürlich auch ins nächste Jahr und schmeißen gleich mehrere Kristallkugeln an, und diese Anna werde ich am Ende noch zu einem kleinen Hoffnungsschimmer versuchen zu animieren. Mal schauen, ob mir das gelingt. Genau. Ich darf mich kurz mal vorstellen. Ich bin Oliver Küch, bin PR-Referent am Nationalen Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit Athene, und mit mir hier im Studio ist wie immer die liebe Anna, Anna Spiegel.
Ja, Anna Spiegel aus dem Marketing des Fraunhofer SIT.
Genau. Und was wir auch noch mit im Programm haben, das ist auch eine Besonderheit. Normalerweise bitten wir immer die Gäste hier mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und da wir heute keine Live-Gäste haben, plaudern Anna und ich ein bisschen aus dem PR-Nähkästchen. Genau. Und geben da vielleicht noch das ein oder andere Insights mal, einen Blick hinter die Kulissen. Genau, die PR-Seite des Forschungsalltags.
Ja, und wir steigen ein in diese Weihnachts- und Feiertagsfolge mit einem Rückblick auf die Top 5 Episoden des Podcasts 2024. Ich möchte an dieser Stelle aber nochmal sagen, dass Oliver und ich sehr, sehr viel Spaß hatten mit allen Gästen, die wir zu Besuch hatten. Es macht wirklich Freude, diesen Podcast zu machen, und wir freuen uns auch jetzt schon auf 2025, denn wir haben ganz viel vor. Das erzählen wir euch am Ende dieser Folge.
Genau, aber die Kollegen, Kolleginnen sind wirklich immer eine Wucht. Wir lernen da sehr viel. Irgendwann müssen wir auch mal eine Outtakes-Folge machen, weil die Hälfte von dem, was wir lernen, geht quasi in den Orkus, weil wir das dann nicht verwerten können, weil wir wirklich sehr, sehr lange mit den Personen hier bei uns sprechen. Aber es ist wirklich immer ein Geschenk, dass man...
Ja, total. Und man lernt auch so viel Unerwartetes so nebenher. Also über Hobbys, über spezielle Art und Weisen, Dinge zu sehen oder sich anzueignen. Also ich erinnere mich immer gern an Stephen Arts, den wir mal für Softwaresicherheit hatten, dass er Tanzschritte einfach lernt, indem man ein Buch liest über Tanzschritte. Das finde ich, sowas finde ich einfach toll. Das sind so kleine goldene Momente hier im Podcast, die mir sehr viel Freude machen.
Genau. Und also der Titel hat sich, glaube ich, auch bewährt in der Zeit, in der wir den Podcast jetzt gemacht haben.
House of Nerds.
Ja, genau, total. House of Nerds. Und
wir sind mittendrin, Oliver.
Genau. Mittendrin statt nur dabei. Und jetzt bin ich schon ganz gespannt.
Ja, genau. Ich habe mir mal die Abrufstatistiken für 2024 angeschaut. Und die Top 5, da fangen wir mit der Nummer 5 an. Das ist das ABC der Desinformation, der erste Teil mit Dr. Nora Janssen.
Ja, da hören wir dann gleich mal rein. Ich erinnere mich noch an, also die Nora wird für mich immer die bleiben, die im House of Nerds quasi Karten spielt. Die hat irgend so ein Spielecafé uns dann erzählt, wo sie gerne hingeht. Aber wir hören uns jetzt erstmal genau das ABCDE der Desinformation an. Ich glaube, damit hat sie beschrieben, wie Desinformationskampagnen analysiert werden, wie sie das damals in Großbritannien gemacht hat. Genau, und wir fangen mal mit dem A an, glaube ich.
Also würde ich jetzt einfach mal kurz noch vorschalten, was dieses A-to-E-Modell ist. Also wie schon gesagt, A bis E. Und hinter dem Buchstaben A verstecken sich eben vier Komponenten. Das ist zum einen der Author, also derjenige, der das Ganze verfasst, also der Autor, der Urheber, genau, oder Desinformationsakteur. Es sind dann die Accounts, also die Accounts, die in sozialen Netzwerken verwendet werden, um Desinformation zu verbreiten. Die dritte Komponente unter A ist dann die Amplifier, also wer verstärkt das Ganze. Also der Autor kreiert die Nachricht, aber sie wird ja dann irgendwie weiter verbreitet und das sind dann die sogenannten Amplifier. Mhm. Und dann gibt es eben noch die Audience. Also an wen ist eigentlich diese Desinformation gerichtet? Also ist das eine bestimmte Bevölkerungsgruppe? Sind das Minderheiten? Auf wen zielt die Desinformation eben ab?
Genau, und das war natürlich für uns besonders spannend. Kurz noch die anderen Buchstaben erwähnt. Also das B stand für Behavior, also die Taktik, die verwendet wird. C stand für den Content, also die eigentliche Nachricht. D für Distribution, also wie die Verteilung passiert. Und E für den Effekt, der dann erzielt werden soll. Ja, und das war natürlich ein spannendes Thema für uns, Anna, weil wir Superwahl ja hatten, ne? USA, Europawahl, die Landtagswahlen und das Thema wird uns wahrscheinlich, insofern, deswegen habe ich zumindest auch für diesen Ausschnitt gestimmt, weil uns das Thema ja ein bisschen erhalten bleibt. Das Superwahljahr geht ja in Verlängerung.
Genau.
Und wir haben im Februar auch noch eine Wahl. Genau, und das Thema ist leider natürlich immer noch sehr wichtig. Wir haben das bei uns auch gemerkt an den Presseanfragen, die oft halt unsere Desinformationsspezialisten, den Martin Steinebach, gefordert haben. Der war, glaube ich, der häufigsten angefragte Interviewgast in diesem Jahr.
Ja, mit Abstand.
Ja.
Ja. Also rund um Desinformation, wie die verfasst werden, sag ich mal, ja. Also Audio, Video, Text, alles. Mhm. Da hat er viele Anfragen gehabt.
Genau, ich fand das sehr spannend, was die Nora erzählt hat, weil das ja auch auf Dinge erwähnt hatte, ich jetzt am Ende des Jahres auch nochmal gehört habe. Wir hatten ja da von Athene diese Konferenz zur kognitiven Sicherheit. Mhm. Und tatsächlich ging es ja bei der Nora auch um diese Echtzeiterkennung, wie man das dann eben erkennt anhand der R2I-Modellierung zum Beispiel.
Also so eine ganze Desinformationskampagne, ne? Dass man die halt auch im Internet in Echtzeit nachverfolgen kann.
Genau. Und da hatten wir einen Vortrag von einem Referenten aus Israel. Und der hat quasi für Israel gesagt, dass die das wirklich analysieren, die Infrastrukturen, die genutzt werden, um Desinformationskampagnen zu verbreiten. Und wenn die halt was sehen, was gar nicht organisch sein kann, also wenn Menschen Informationen teilen über die sozialen Netzwerke, dann folgt das einem gewissen Gradienten. Also es kann nur auf eine gewisse Art und Weise wachsen. Und wenn es zu schnell wächst, dann ist es eigentlich ein Anzeichen für maschinelles Wachstum oder gestützt zumindest durch Bots in irgendeiner Form. Und dann schalten die entsprechenden Stellen in Israel das anscheinend ab. Und das ist ja eine technische Sache, die jetzt sehr spannend ist. Wie das in Deutschland zu realisieren wäre, bleibt spannend, glaube ich. Da sind ja dann unterschiedliche föderale Behörden vielleicht noch hinzuzuziehen und so.
Aber es ist ja interessant zu wissen, dass man die technischen Möglichkeiten hat.
Genau. An der Stelle könnten wir aber auch nochmal darauf hinweisen, das wäre auch der erste Eintrag für die Shownotes. Der Martin hat ja jetzt in der D&D, also das ist eine Zeitschrift,
Datenschutz und Datensicherheit.
Sehr gut. Hat er ja nochmal so die technischen Möglichkeiten für gewisse Angriffsszenarien. Desinformation ist da eines von, aber es gibt da zum Beispiel auch die Verbreitung von kinderpornografischem Material und forensischen Analysen von Desinformationen zum Teil. Und hat dann nochmal alle technischen Sachen so ein bisschen aufgestellt. Gibt nicht nur technische Sachen. Ja, und was die Nora natürlich für uns auch getan hat, sie hat nicht nur eine Folge bei uns gefüllt, sondern ich weiß nicht, wie viel hatten wir?
Drei.
Drei, ja. Das war effizient. Das muss man sagen. Ja.
Ja, das war sehr schön. Ja.
Genau, und es war ein sehr schöner Plausch, an den ich mich noch sehr gerne erinnere. Also die Nora ist wirklich eine meiner Lieblingsfolgen, das kann ich jetzt ruhig mal sagen. Und in Erinnerung geblieben ist mir insbesondere auch die Kneipengeschichte.
Die Kneipengeschichte?
Die Kneipengeschichte,
genau. Die mit den Gläsern, die Kneipengeschichte, willst du die mal erzählen?
Die genau, aber ja. Also die Kneipengeschichte ist für mich quasi immer das Beispiel für die evidenzbasierte Polizeiarbeit. Ja. Darunter konnten wir uns ja nichts vorstellen. Da haben wir, glaube ich, eine Sondersendung dann draus gemacht.
Eine kleine Shorts-Folge.
Genau, und da geht's ab in den Pub.
Ich habe ja gesagt, dass auch Daten zu der Waffe aufgenommen wurden. Mhm. Und da hat er eben festgestellt, dass es ganz, ganz viele Verletzungen mit Gläsern gab. Also mit so einem Pintglas aus einem Pub. Mhm. Und zwar hat er festgestellt, dass es ein bestimmter Glastyp war. Und zwar ein Glas, das sehr, sehr schnell gebrochen ist. Und dass mit dem immer wieder diese Gesichtsverletzungen oder Schnittverletzungen dann auch durchgeführt wurden.
Mhm. Also ich stelle mir das so vor wie im Film. Ne? Das Typische, der Übeltäter schlägt das Glas kaputt und dann geht's los. Genau, und das mit den Gläsern, das ist mir im Gedächtnis geblieben. Das ist für mich das Beispiel, dass evidenzbasierte Polizeiarbeit also auch wirklich wirkt. Und ja, ich kannte das vorher nicht, die evidenzbasierte Polizeiarbeit. Anna, du?
Nee, ich auch nicht. Auch der Begriff war mir komplett neu.
Genau. Und ja, jetzt, das war unser erster Platz. Das ist wie ein bisschen bei der Bescherung. Kommt so eingeschenkt nach dem anderen.
Das war der fünfte Platz.
Fünfter Platz, ja.
Praktischerweise, wo du jetzt gerade die evidenzbasierte Polizeiarbeit angesprochen hast, ist auf Platz Nummer 4 eben diese Shorts-Folge gelandet mit der Nora Jansen.
Ah, oh, ja. Als hätte ich es geahnt.
Ja, wo sich das Cardiff-Modell vorstellt, dass jetzt nur noch in ganz UK gehärtete Gläser in Pubs verwendet werden dürfen und nicht mehr die leicht splitternden, die so schnell zu Verletzungen führen.
Genau, und das Modell wird sogar in Australien verwendet, hat sie ja auch erzählt, glaube ich. Ne? Also das ist scheinbar wirklich so ein internationales Kriterienmodell. Mach mal weiter.
Ja, auf dem dritten Platz ist Martin Steinebach gelandet mit What the Fake, dem KI-Update. Da geht es um Desinformation, alle möglichen KI-generierten Inhalte, sei es Audio, Video oder Bild. Und ich finde es ja so schön, dass der Martin, obwohl der jetzt seit Jahrzehnten im Prinzip dabei ist, sich immer wieder noch begeistern kann für Fakes, die er dann selber findet, ob sie gut oder schlecht gemacht sind. Und er hat einen kleinen Liebling, da hören wir jetzt mal kurz rein.
Na gut, ich meine, das Trump-Bild habe ich auch gesehen. Ansonsten, was... Das war keine Desinformation, aber es gab schöne, na, vielleicht ist es auch Desinformation, es war finanzielle Desinformation. Es gab ein ziemlich schönes Scholz-Deepfake, Audio-Deepfake, beziehungsweise Voice-Cloning-Video, in dem Scholz quasi den Bürgern erklärt hat, wie sie jetzt doch für ihre Rente und so weiter sorgen können und dann quasi auf so Investmentseiten verleiten wollen. Also das, das fand ich ziemlich schön gemacht und ich glaube, Scholz ist halt auch einfach zu faken, weil er so herrlich emotionslos ist. Also meistens sagt man halt so, okay, das sieht man den Leuten an, wenn sie dann hier, aber der ist ja eh schon so leicht roboterhaft. Ja. Und dann das dann zu faken, also hat man wirklich gemerkt, ja, bei dem geht's gut.
Ja, der Martin, der auch, ja, der ist ja Wiederholungstäter bei uns, der ist, glaube ich, auch schon
zweimal da gewesen.
Ja. Ich denke, wir werden ihn auch im nächsten Jahr noch, auch mit den Themenbereichen wieder mal begrüßen dürfen.
Unbedingt.
Genau,
unbedingt.
Weil Desinformation dann natürlich wichtig ist. Ne? Ja, und er erzählt uns ja, also er hat er uns ja in der Episode auch nochmal berichtet, wie rasant die Entwicklung da ist.
Ja.
Und hat aber auch auf Missstände hingewiesen. Dass
genau,
die
was
Leute
noch
das,
nicht so gut funktioniert.
Was noch nicht so gut funktioniert, was aber bei vielen, also das beobachte ich auch in meinem Umfeld, was viele noch gar nicht so realisiert haben. Ne? Da haben wir noch so einen Alltagstipp von Martin.
Ich glaube, im Augenblick hat die KI noch ziemlich hohes Potenzial, Missinformationen zu generieren. Weil wenn ich wirklich glaube, dass das ein Wissensdatenbanksystem ist, dann werde ich ziemlich häufig noch in die Verwirrung gestürzt. Aber da arbeitet man jetzt stark dran, indem man die, die Systeme selbst nur als eine Art Schnittstelle zu Wissensdatenbanken verwendet. Und wenn sich das noch weiterentwickelt, das kann schon nochmal tolle Werkzeuge geben.
Ja, das hatten wir bei deiner ersten Folge schon gesagt. Wenn man die Systeme miteinander kombiniert, dass da noch ganz viel Musik
das
drin
ist. Das ist ja jetzt auch da. Also ich meine, ChatGPT 4.0 kann ja auf wissenschaftliche Datenbank zum Beispiel zugreifen. Also generiert einem schon Referenzen. Ich finde nur nicht, dass es so gut ist. Bis jetzt so diese Referenzen, die es ausspuckt, die passen teilweise. Manchmal ist es auch nicht so optimal.
Genau. Also was der Martin, wovor er eigentlich warnt, ist im Moment kann man die ChatGPT eben noch nicht als Suchmaschine benutzen.
Nee, genau. Nicht alles glauben, was ChatGPT euch erzählt.
Genau. Und das dann müssen wir vor allem natürlich Unternehmen auch beachten, die wirklich auf künstliche Intelligenz zum Teil sitzen und ihre Geschäftsprozesse damit optimieren wollen.
Ja, oder auch Schülerinnen und Schüler, die ihre Hausaufgaben damit optimieren wollen.
Ja, genau.
Je nach Anwendungsfall.
Genau, das war aber auf jeden Fall auch eine schöne Session mit dem Martin.
Ja,
ja und da die Situation, das hat er auch gesagt, so rasant ist, denke ich, wird einfach der technische Fortschritt ihn zu uns wieder in die Sendung bringen im nächsten Jahr.
Ich denke auch, im Frühjahr könnten wir das wieder anvisieren.
Freuen wir uns schon drauf.
Ja,
genau.
Sehr.
Wen haben wir denn auf dem Platz Nummer 2?
Platz Nummer 2 ist Codierung, Krypto, Quantencomputer mit Alexander Wiesmeier.
Mhm. Herr Wiesmeyer von der Hochschule Darmstadt.
Genau, von der HDA, auch Athene-Partner. Der hat uns erzählt, was eigentlich passiert, wenn der Quantencomputer kommt und ob das eigentlich egal ist oder nicht und warum.
Oh, dann hören wir doch mal rein.
Aber was wir sicher wissen, ist, dass die Algorithmen, die wir jetzt haben, irgendwann alt sind. Und wenn die sozusagen gediegen altern und man braucht nur längere Schlüssel, dann ist es ja noch schön, aber irgendwann geht es auch nimmer, weil es dann wieder zu langsam wird. Also braucht man irgendwann neue Algorithmen. Das heißt, migrieren muss man irgendwann früher oder später sowieso. Ne? Und viele sagen jetzt auch, ja, ich glaube zwar nicht an Quantencomputer, ne, aber lass uns die Gelegenheit nutzen, die Systeme so zu bauen, dass wir Quantenalgorithmen benutzen können, auch wenn der Quantencomputer nicht kommt, sind es ja alternative Algorithmen, die ja nicht nur gegen Quantencomputer sicher sind, sondern natürlich auch gegen normale. Mhm. Ja, und selbst wenn der Quantencomputer dann nicht da ist, haben wir eine ganze Schar von Ersatzalgorithmen. Lass uns das nutzen, Quantencomputer hin oder her. Mhm. Ja, und das ist eine Einstellung, die finde ich sehr vernünftig.
Genau, und da hat der Alex uns dann auch noch quasi oder den Unternehmen so eine gewisse Handlungsempfehlung mitgegeben, wie man sich eben darauf einstellt, so eine und wie man so eine Kryptoagilität, also so eine Flexibilität bei den Kryptoalgorithmen hinbekommen kann, und dass das eine lohnenswerte Aufgabe ist, auch wenn der Quantencomputer vielleicht nicht kommt. Genau. Das war aber auch gut. Genau. Also haben die Leute auch gerne gehört. Kann ich also nur jedem empfehlen, wen das interessiert. Der kann beim Alex einfach nochmal reinhören.
Genau, das stellen wir auch in die Shownotes, nochmal einen kleinen Link dazu. Und ja, jetzt bist du bestimmt gespannt auf die Nummer 1.
Oh, jetzt mache ich einen kleinen Trommelwirbel. Ja. Wer ist es?
Ja. Wie steht es um die IT-Sicherheit Deutschlands? Claudia Plattner, unsere allererste Folge.
Die allererste Folge, ja. Also ich habe es schon erwartet, weil klar. Claudia Plattner ist natürlich zum einen eine Berühmtheit. Genau, das Thema ist auch spannend. Cyber Nation ist ja das Thema, das hat sie das ganze Jahr getragen auch. Das hat man, glaube ich, von Anfang an schon mitbekommen bei ihr. Das hat sie dann auch auf der ITSA nochmal am Jahresende dargestellt. Ja, und die Claudia, die hat uns ja auch, sie war auf jeden Fall richtig bei uns im House of Nerds, weil sie uns ja auch gesagt hat, dass sie noch so ein bisschen nebenher programmiert, glaube ich, hat sie, ne? Aus dem,
genau.
Bei den Nerd-Faktor selbst eingestanden, dass sie sich für irgendwie, ich erinnere noch, sie hat irgendwelche Gesetzestexte sich von der KI, glaube ich, sortieren lassen.
Sie hat eine App programmiert, um Gesetzestexte schneller durchsuchen zu können. Und sie hat auch sehr, sehr, sehr unterhaltsam erzählt, wie sie dann selbst programmiert und dass sie da eine Riesenfreude dabei hat.
Genau, aber Hauptthema war die Cyber Nation und was es damit auf sich hat, das lassen wir uns gerade von der Claudia nochmal kurz erzählen.
Ich glaube, der viel spannendere Punkt ist der, dass wir uns klar darüber werden, dass wir diesen Anspruch an uns haben müssen. Wir müssen uns im Prinzip als eine solche Nation aufstellen, die Cybersicherheit beherrscht, die sichere Digitalisierung beherrscht und diesem Anspruch auch wirklich Taten folgen lassen. Und der Gedanke ist durchaus auch ein bisschen hier, ne, mit Athene durchaus auch geboren. Da haben wir viel auch über dieses Thema auch diskutiert. Und von hier habe ich auch mitgenommen, dass wir eigentlich schon an ganz vielen Stellen soweit sind, im Sinne von, wir haben die Kompetenzen, wir haben die Skills, wir haben die Leute, wir haben die Einrichtungen. Ich denke, es wird sehr, sehr stark darum gehen, diese Dinge auch vernünftig zu bündeln und in diesem Dreieck aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft wirklich auch gemeinsam voranzugehen. Wir haben natürlich auch die Cybernation Deutschland, die Vision haben wir formuliert, die haben wir natürlich auch unterfüttert. Ich werde auch gerne nochmal die 6 Punkte wiederholen, wenn das gewünscht ist, aber der entscheidende Punkt ist tatsächlich, glaube ich, wirklich der, dass es erstmal was gibt, wohinter wir uns versammeln, hinter einem Selbstverständnis und dem Anspruch an uns, dass wir dieses Thema gemeinsam angehen müssen und auch groß denken müssen.
Ja, die Claudia, die 6 Punkte, wer die nachhören mag, kann das auch wieder in der ersten Episode des Jahres 2024 tun. Genau, und Claudia hat ja richtig darauf hingewiesen, ne, dass Michael Weiden und Haya Schulmann da ja die Cyber Nation auch schon in einem FAZ-Beitrag grob skizziert haben und dass wir hier ein aktiver Part sind. Aber sie hat uns auch ein bisschen was ins Stammbuch geschrieben, was ihr wichtig ist, was die Forschung dann tut. Also hier kommt die Aufgabe für die Forschung.
Die spielt für mich dann eine riesengroße Rolle, weil da kommen tatsächlich Ideen her, da kommen Impulse her, Außerdem hat die Wissenschaft hier und da auch die noch mal ein paar Möglichkeiten mehr, als sie vielleicht immer eine Behörde hat oder auch eine einzelne Firma hat. Ihr habt noch mal einen anderen Blick auf diese Themen und das ist gut so. Mir ist wichtig an dieser Stelle, dass wir neben Grundlagenforschung, neben Forschung im Allgemeinen auch immer schauen, wie kriegen wir diese Dinge in die Praxis? Wie machen wir aus den Erkenntnissen, die hier gewonnen werden, aus wirklich tollen Ergebnissen, die hier gewonnen werden, auch Produkte, die dann wirklich auch helfen? Also wie schaffen wir es am Ende des Tages, immer diesen Transfer hinzubekommen? Weil von hier können ganz, ganz wertvolle Ideen für Produkte kommen, die uns auch wirklich helfen können.
Claudia ist angekommen, wir sind dran und liefern weiter Ergebnisse. Genau.
Aber was ich noch liefern möchte, ist ein kleiner Hinweis in die Shownotes. Da stelle ich auch den FAZ-Artikel rein. Haya Schulmann und Michael Weidner, beides Athene-Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler. Ja, da kann man das dann nachlesen.
Genau, aber war schön mit der Claudia, ne?
Ach, war super angenehm.
Ja, also kann ich wirklich nur sagen, so entspannte Gäste haben wir selten.
Ja, ich bin großer Fan.
Ja, vielleicht, also mit den Episoden sind wir durch, aber wir wollten ja ein bisschen auch einen Rückblick machen, ein bisschen einen Ausblick auch wagen. Und wir haben uns so ein bisschen was zusammengestellt. Ich habe immer so erstmal gerne das Bedürfnis, mir so ein paar Fakten zusammenzusuchen. Und da gibt's immer so, ich sag mal, meine Top-Studien. Die gucke ich mir eigentlich jedes Jahr an, die kommen auch jedes Jahr so ein bisschen raus, ne? Und ich freue mich schon wieder auf den Januar, denn dann kommt meistens das erste, das Allianz-Risikobarometer. Mhm. Das ist so das Typische. Das gibt einem so ein grobes Bild. Das ist keine besondere Cybersicherheitsstudie, sondern da wird eine Befragung durchgeführt weltweit, wovor die Unternehmen am meisten Angst haben. Und da war in 2024 zum ersten Mal Cybersicherheit auf Platz 1, glaube ich. Also das erste Mal weiß ich nicht, aber es war auf Platz 1. Mhm. Ich glaube, der Abstand ist sonst größer geworden. Also das war halt was, wo man auch gemerkt hat, okay, dieses Jahr, also 2024, hat in mehreren Bereichen wirklich nochmal eine neue Dimension aufgestoßen, muss man aus meiner Sicht leider so sagen. Und das ist erstmal, dass es das Wichtigste ist, was die Unternehmen umtreibt. Da kommen wir gleich noch zu. Genau, wenn man dann so ein bisschen mehr reinzoomt, dann kommt man aus meiner Sicht zur Studie Nummer 2. Und das ist meistens dann, wenn man wissen will, wie sehr haben die Unternehmen den Grund, sich zu fürchten, dann schaut man sich die Schäden an. Und die Schäden kommen jedes Jahr im Sommer von der Bitkom.
Ja. Genau.
Anna, weißt du es auswendig? Wie groß waren die Schäden?
Ja, also nicht gucken. Also sie steigen auf jeden Fall jährlich. Das ist wirklich kontinuierlich. Ja, da gibt's nicht mal irgendwie ein Jahr, was da in dieser steigenden Tendenz ein Ausreißer ist. Also es sind, würde ich schätzen, Milliarden, hunderte Milliarden. Aber du weißt es genauer, Oliver.
Ich muss es tatsächlich auch nachgucken. Ich meine, 200.
Ich dachte, du weißt. 267 Milliarden ist der Rekord. Aber ich dachte,
genau,
du sagst die präzise Zahl. Sorry.
In Euro. Nee, alles gut. Alles gut. Genau. Und das ist, wie gesagt, neuester Höchststand. Rekordhöhe.
Ja.
Und sind aber immer noch auch zusätzliche Fakten, die in der Studie auftauchen. Also 2/3 zum Beispiel Unternehmen sind halt wirklich der Meinung, dass ihre Existenz bedroht ist.
Ja.
Durch.
Ist ja auch durchaus realistisch, ja.
Genau, das Jahr davor waren das, glaube ich, nur so um die Hälfte, so 50%. Mhm. Ja, und man hat auch, glaube ich, noch erfasst, wo die Angriffe herkommen zum Teil. Und Nummer 1 ist?
China.
Und Nummer 2?
Russland.
Das war jetzt keine Überraschung, aber dann kriegt man es eben nochmal gezeigt. Genau. Das war die Bitkom-Studie und dann etwas später im Jahr kommt dann das weitere Highlight, die BSI.
Ja, der Lagebericht IT-Sicherheit
vom
BSI. Es deckt sich halt alles, ne? Schäden in Rekordhöhe bei der Bitkom und beim BSI sind halt Ransomware-Attacken auch auf einem All-Time-High. Die Erpressungssummen, die gezahlt werden, werden immer höher und es lohnt sich eigentlich immer mehr, sag ich mal. Mhm. Und da ist kein Ende abzusehen. Ja, und insofern, dass 2/3 der Unternehmen sich in ihrer Existenz bedroht fühlen, wie die Bitkom-Studie sagt, das deckt sich halt auch mit den Ergebnissen vom Lagebericht.
Es gibt ja immer Sachen, die verändern sich und dann gibt es immer noch Sachen, die bleiben gleich und gleich bleibt das immer noch Phishing. Immer noch. Also das Thema E-Mail, ist immer noch ein Haupteinfallstor. Das ist also im Moment noch eine Grundkonstante.
Ja.
Ich fand es spannend, wenn man da so ein bisschen tiefer reingeht. Also schön fand ich es, dass sie das in diesem Jahr auch besonders plastisch aufbereitet haben. Es gibt so eine Grafik, da haben sie mal so richtig schön so eine Doppelseite, die wichtigsten Sachen schön visuell dargestellt. Also empfehle ich nur wirklich jedem, mal kurz drauf zu gucken. Da kann man dann auch sehen, dass dann April 2024 die DDoS-Attacken hochschnellen und dann extrem werden. Genau, und dass man hier auch sehen kann, also bei den Details, das, da fand ich schon eine Sache, die fand ich spannend, dass EU-weit nämlich zum Beispiel Kommunen und Verwaltungen zu den am stärksten Betroffenen gehören.
Ja, genau. Das hat, glaube ich, auch zugenommen, dass besonders IT-Dienstleister für Kommunen und KMU und Kommunen selbst im Fokus stehen der Angriffe.
Genau. Und wenn man dann aber mal schaut, eben genau, wer ist betroffen, dann gibt es da eben manchmal von Studie zu Studie auch Unterschiede. Und ein besonderes Highlight für mich war dann natürlich die Checkpoint-Studie, die immer so ein bisschen auf Grundlage der Informationen, die das Unternehmen zur Verfügung hat, eben schaut, welche Organisationen und welche Branchen sind am stärksten betroffen.
Das Quiz im House of Nerds.
Okay, Quizfrage, Oliver.
Quizfrage. Schieß los. Genau. Ja. Wer glaubst du ist auf Platz 1?
Tja, Kommun?
Eben nicht.
Ah,
dann. Genau. Auf Platz 1, Anna, jetzt kommt die wirkliche Überraschung, sind du und ich.
Ja.
Genau. Also die Forschung, also die Education and Research, ja. Also Forschung, Erziehung, Schule, der Bildungssektor, der ist im Vergangenen in diesem Jahr 2024 enorm angestiegen, also da enorme Angriffssteigerungen von über 30%.
Ja, krass.
Und wir sind Ziel, Anna. Du und ich, wir sind Hauptziel. Das hat Gründe, die arbeitet Athene ja auch zum Teil heraus.
Ja.
Da gibt's ja das große Thema Forschungssicherheit, wo wir zum einen Analysen fahren, die eben ganz klar zeigen, okay, die Forschungsinstitutionen, jetzt zum Beispiel die Universitäten, die sind eben gekennzeichnet durch eine große Dezentralität. Die Lehrstühle haben eine große Unabhängigkeit. Die benutzen im Moment noch wenig Cloud.
Ja, und jeder hat sein eigenes System. Jedes System hat seine eigenen Lücken. Vieles ist durchlässig, ja.
Genau, und das sind spannende also ist natürlich ein optimales Angriffsfeld, ne? Also die Angriffsfläche ist halt enorm groß und insofern ist die Opportunität da besonders hoch. Okay, das ist Platz Nummer 1. Wer wäre denn aus deiner Sicht Platz Nummer 2?
Kommen jetzt die Kommunen.
Nein. Leider nicht. Platz Nummer 2 sind tatsächlich Regierungsstellen und Militär.
Na gut, das ist eigentlich das, was man sich so denkt für.
Ja, wobei auch hier große Zunahme ist, also 17%, sagt Checkpoint. Mhm. Wobei man, da kann man dran vielleicht auch ein bisschen ablesen, dass schon die politischen und militärischen, ich sag mal so, man nennt es oft den hybriden Krieg, also sind wir schon im Cyberwar oder nicht? Das ist ja Perspektive. Und die zunehmende Anzahl staatlicher Angriffe, die spiegelt sich sicherlich da wieder. Genau. Und dann Platz Nummer 3, Anna. Du hast noch einen. Und ich verrate dir, ich gebe dir einen Tipp.
Es sind nicht die Kommunen. Dann sage ich, es sind Krankenhäuser, Arztpraxen, der gesamte Gesundheitssektor.
Treffer versenkt. Und ich habe das der Anna nicht vorher verraten. Das habe ich extra freigelassen hier bei mir.
Tatsächlich.
Im Skript, genau. Das ist der E-Health-Sektor, genau. Ja. Und das ist scheinbar ein wichtiger Faktor. Und das haben wir natürlich auch Aktivitäten zu. Wir haben ja jetzt gerade im Jahresende, kommen wir vielleicht nachher noch zu, elektronische Patientenakte und Krankenhausuntersuchungen. Die Kollegen aus Münster haben ja da eine Studie gemacht fürs BSI zur Sicherheit von Krankenhausinformationssystemen. Da warten wir noch auf die Ergebnisse, aber die kommen auch.
Die kommen Anfang nächsten Jahres.
Genau.
Als kleiner Ausblick, genau.
Genau, das können wir schon machen. Und jetzt die Zusatzfrage, Anna. Mhm. Welches Land ist denn bei den Bildungsangriffen besonders stark betroffen? Wer ist Nummer 1 auf der Zielliste? Also wenn ich jetzt quasi in den Bildungssektor nochmal reinsehe und sage, in welchem Land ist der Bildungssektor quasi am meisten bedroht? Laut Checkpoint.
Also.
Ja, jetzt drehen wir den Globus.
Ja. Also wo lohnt es sich, ne, überlege ich halt jetzt. Wo kann man besonders viel Wissen abgreifen? Also wo gibt's halt renommierte Universitäten? Da würde ich jetzt vielleicht...
Also ich war überrascht.
So viel kann ich dir verraten. Warst überrascht. Dann war es nicht die USA. Weil war sonst wärst du nicht überrascht gewesen. Dann vielleicht Israel.
Kein schlechter Tipp, nein. Es ist Indien.
Ah, echt? Das wäre mein zweiter Tipp gewesen. Ohne Quatsch.
Ja, warum hättest du das auf Nummer zwei gesetzt? Also ich war wirklich...
Also Nummer zwei, also ich hätte gedacht, weil erstens gibt es da super viele renommierte Unis. Ja.
Da kennst du Indien besser als ich.
War halt einfach geraten. Und es ist halt ein Riesenland, Riesenangriffsfläche, keine Ahnung. Das hätte ich jetzt getippt noch.
Eine Menge Leute, ne?
Ja.
Ja, eine Menge Leute. Ja. Genau. Ja, aber das haben wir natürlich auch bei uns so ein bisschen gemerkt. Und damit kommen wir vielleicht zur nächsten Kategorie. Unsere Top-Themen 2024. Und da gehören die Hochschulen, wie gesagt, die Forschungssicherheit, das ist sicherlich ein Thema. Wir haben mal so eine kleine Liste angefangen. Die ist jetzt nicht unbedingt vollständig, aber ich lese mal kurz vor, welche Bildungseinrichtungen oder höhere Hochschulen da 2024 betroffen sind. Wir haben hier die Uni Potsdam. Ist ausgefallen. Das Hasso-Plattner, also mit Hasso-Plattner-Institut, genau. Die schöne Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Die Hochschule Furtwangen, die Hochschule Kempten. Aber auch unbekanntere Hochschulen wie die Berliner Hochschule für Technik, die BHT. Bei uns in der Region die University of Applied Science in Frankfurt. Der Kollege, der IT-Leiter hat übrigens den Angriff letztens bei uns hier im Cast-Workshop tatsächlich mal vorgestellt. Und die waren allerdings in der Lage, zum Glück, das sehr früh zu erkennen. Mhm. Also das kann ich gleich nochmal erläutern. Genau, dann die Polizeihochschule. Mhm. Das ist, glaube ich, die Abkürzung ist HÖMS. Das ist, glaube ich, höheres Management und Verwaltung. Die TH Wildau und die HAW Hamburg. Und das ist wirklich einfach so das, was wir uns hier in 5 Minuten ergoogeln konnten. Wie gesagt, nicht auf Vollständigkeit. Aber wir machen die Liste trotzdem in die Shownotes rein. Mhm.
Da haben wir auch noch was im House of Nerds tatsächlich zu Angriffen auf Hochschulen und auf Bildungseinrichtungen, nämlich unser Experte für Healthcare-Sicherheit, also für IT-Sicherheit im Gesundheitssektor, der ist auch Professor an der FH Münster in NRW und der hat vor ein paar Jahren auch federführend die FH Münster betreut, als die angegriffen wurde, als da komplett eigentlich alles lahmgelegt wurde. Mhm.
Genau, also ich würde dir ganz kurz nochmal das wiedergeben, was der Martin Kappes beim Cast-Workshop zum Sicherheitsvorfall an der Frankfurt University of Applied Science erzählt hat. Also das ist so auch oft das typische Angriffsmuster, ne? Samstags kommt der Angriff und da hatten sie schon Glück, dass die Admins sich irgendwie auch am Wochenende noch gekümmert haben und das relativ schnell gemerkt haben. Mhm. Also sie haben es innerhalb von einer Stunde, nachdem der Angriff gestartet worden ist, gemerkt. Und das ist natürlich ein großer zeitlicher Vorteil. Wenn das noch weiterläuft, dann dringen die immer weitere Systeme vor. Die haben es dann auch komplett abgeschaltet erstmal, viele Sachen. Und haben dann auch einen sehr gut funktionierenden Krisenstab gehabt. Genau, und dann geht es darum, also Auswirkungen zu managen, die man so nicht vorherseht. Ne? Also wenn man dann den Lehrbetrieb weiterführen will, was sie dann auch machen wollten, dass dann auch zum Beispiel ja so Barrierefreiheit davon betroffen ist, weil die Aufzüge zum Beispiel nicht gelaufen sind oder beziehungsweise händisch betreut werden mussten. Also dann hatten die quasi einen Aufzugsdienst, da war wieder jemand am Aufzug tätig. Und solche Dinge. Und er hat aber auch nochmal darauf hingewiesen, das fand ich auch sehr spannend. Zum einen hat er das auch bestätigt, was unsere Forschungen so prototypisch ergeben haben, was wir vorhin schon gesagt haben. Also es ist einfach dezentral. Ne? Also man würde schon viel gewinnen, wenn man zum Beispiel gewisse Services in der Cloud sieht, wenn man die Netze vielleicht anders aufbaut. Da sind wir ja auch mit dem IGIS-Projekt dran. Ne? Also wie baue ich eigentlich meine Architekturen auf, wenn ich in der Hochschule auf, wenn ich davon ausgehe, dass ich irgendwann mal gehackt werde, dann baue ich die halt anders auf, als das so historisch gewachsen ist. Das, wir machen ja da so eine Referenzarchitektur im Zero Trust. Also das hat er quasi bestätigt auf die eine oder andere Art und Weise. Er hat aber auch sehr schön menschlich das berichtet und sagt, es hat eigentlich so gut funktioniert, weil man zum einen die Kommunikation mit dabei hatte, Anna, unsere Handreichung, quasi die Kommunikation so mit gleich in den Krisenstab machen, tun. Und weil er die Eigeninitiative der Leute wirklich unterschätzt hätte. Also die sind auf so viele Ideen gekommen Und das haben sie dann ganz sehr pragmatisch gehandelt.
Ach cool.
Ja, und das war wirklich, wo er sagt, also das hat ihn überrascht, aber das hat ihn auch sehr viel Freude quasi bereitet.
Das klingt seltsam, aber irgendwie auch gut.
Ja, genau. Dann hatten wir ein weiteres Thema, haben wir auch schon gesagt, Desinformation. Das war sicherlich ein großes Thema im Superwahljahr. Ich erinnere noch die eine Checkpoint-Studie, die sich ja so Desinformationskampagnen die den Einsatz von KI bei Wahlkämpfen sich angeschaut hat. Das war so ein externer Faktor, wo ich wirklich erstaunt war, wie oft Parteien tatsächlich KI nutzen, um in Südamerika Telefonanrufe automatisiert über Bots durchführen zu lassen oder Kandidatinnen in Frankreich bei der Europawahl ihr Äußeres entsprechend verschönern lassen, und zwar so stark, dass man dann nachher die Wahl nicht mehr antreten konnte, weil das wirklich gar keine Ähnlichkeit mehr mit der tatsächlichen Person hatte.
Ja, aber das ist ja eigentlich keine gezielt gestreute Desinformation. Nee, das ist einfach KI, das ist ein bisschen KI. Zu stark angewendet.
Ja, es ist eigentlich eine legitime Anwendung von KI zum Teil, aber es gibt halt auch dort Grenzen. Ne?
Man hat halt dann ein bisschen über die Stränge geschlagen vielleicht, was die Optimierung angeht. Hast du jetzt
schön gesagt.
Ja,
da bei der Desinformation, wie gesagt, da kann man schon auch beobachten, dass da staatliche Akteure mit im Spiel sind, die auch zum Teil dann, also es gibt eben auch staatliche Angreifer, das war ja auch ein großes Thema, alles auch um den Ukraine-Krieg herum.
Auch im Nahostkrieg jetzt, da ist auch sehr viel von beiden Seiten tatsächlich.
Genau.
Also steht im Lagebericht tatsächlich.
Ja, ist auch so. Haben die Kollegen auch zum Beispiel bei der Konferenz zur kognitiven Sicherheit dargestellt, also dass auch wirklich dann auf öffentlichen Werbeflächen, auf so Billboards, ne, die halt digital sind, dass die halt gehackt werden und dann irgendwelche Statements da verbreitet werden.
Also so eine Art Hacktivismus eigentlich.
Genau,
dann, ne?
Genau. Und das zeigt dann auch, wie breit das Thema noch werden kann. In Darmstadt machen wir relativ viel dazu. Können wir demnächst mal gebündelt darstellen vielleicht. Können wir gucken. Mal so ein kleiner Note to myself. Genau. Die Top-Angriffe habe ich mir angeschaut, Anna.
Ja, der erste Platz. Sagen wir, hier fangen wir erstmal mit dem ersten Platz an.
Wir haben jetzt keine Plätze in dem Sinn, aber ich sag mal, derjenige, der, glaube ich, noch am lebendigsten in Erinnerung ist, weil er eben erst im Sommer erfolgt ist, war der CrowdStrike-Vorfall.
Ja.
Genau. Ich weiß nicht, Anna, hast du das mitgekriegt? Was ist deine Meinung so dazu?
Ja, ich fand es einfach nur die weltweiten Auswirkungen. Das fand ich halt total spannend und erschreckend zu sehen. Also, dass da teilweise ganze Flughäfen lahmgelegt waren und was für weitreichende weltweite Auswirkungen dieses eine Ding hatte. Das fand ich krass.
Genau, also vielleicht nochmal zur Genese. Also CrowdStrike ist ja eine Sicherheitssoftware.
Ja.
Und die hat ein Update ausgespielt.
Und das war ein bisschen Murks.
Genau, das hat sich mit Microsoft irgendwie nicht so gut vertragen.
Ja.
Und die Micros taten einem ein bisschen da leid, weil so unmittelbar dafür konnten sie vielleicht noch nicht so. Ja, da komme ich gleich zu, warum die einem vielleicht doch nicht so leid tun. Aber und das ist einer der wenigen Dinge, da hat dann das BSI natürlich darauf hingewiesen, und das BSI hat sogar im Nachgang noch eine Befragung durchgeführt, um einfach mal zu schauen, wie heftig war es denn. Und zwar heftig. Also sie haben eine Befragung gemacht und haben 331 Unternehmen betroffen, die von Ausfällen betroffen waren.
Mhm.
Also war wirklich eine hohe Quote. Also fast die Hälfte der betroffenen Unternehmen musste zeitweise den Betrieb einstellen.
Oh.
Genau. Die haben jetzt natürlich alle gelernt. Die Mehrheit will jetzt quasi mit Notfallplänen nachbessern. Ja, richtig. Genau. Und das ist aber, wie du richtig sagst, die Flughafen-Sachen, alles, was da, also da war an dem Tag, war CrowdStrike einfach komplett das Thema für jeden und alle. Und das ist auf der einen Seite erschreckend, auf der anderen Seite ist der Aktienkurs schon wieder super. Michael Weidner hat übrigens da, wie ich finde, ganz charmant mit Recht darauf hingewiesen.
Also Michael Weidner ist der Leiter des Fraunhofer SIT und von Athene, der Direktor. Sag ich jetzt einfach mal so.
Dankeschön für die akustische Fußnote, genau. Hat auch in einem Interview darauf hingewiesen, dass auch ein Teil der Mitschuld sicherlich den Leuten selber gebührt, den Opfern selbst. Wenn man einfach Updates ungeprüft direkt auf alle Systeme rausrollt und das dann nicht funktioniert, dann ist das kein so cleverer Move. Das ist umso interessanter, habe ich jetzt im Jahresrückblick auch gemerkt, weil es nämlich was Ähnliches schon mal Anfang des Jahres gab mit den Microsoft-Jungs. Die hatten nämlich in diesem Jahr, ja, was soll ich sagen, die haben, der Aktienkurs ist, glaube ich, auch gut, gucke ich gleich nochmal, aber
da gab es auch ein Update und das hat nicht wirklich funktioniert. Hat das dann, das hatte doch die Microsoft Exchange Server betroffen.
Sehr gut.
Oder was?
Das erinnerst du richtig. Genau, das waren die Microsoft Exchange Server. Das waren Tausende, die durch kritische Schwachstellen verwundbar waren. Da hat das BSI dann im März wirklich vorgewarnt, hat davon gesprochen, dass allein in Deutschland sicherlich 17.000 Instanzen da sind und hat alle Betreiber aufgerufen, hier die entsprechenden Aktualisierungen einzuspielen, die Sicherheitsupdates. Weil, und das eben auch besondere Schwere schon in der Warnung deutlich wird, weil Cyberkriminelle sowie staatliche Akteure diese Schwachstelle eben schon aktiv ausgenutzt haben. Das ist also anders als bei vielen, wo man eine Schwachstelle hört und sagt, okay, wir wissen es noch nicht. Hier war explizit das genannt. Ja, und wenn man so jetzt die, wir haben ja die Statistiken vorher reflektiert und das BSI macht das dann auch und bestrift das dann nochmal, spricht das dann entsprechend nochmal an. Weil sie entsprechend sagen, ich zitiere hier mal, Cyberkriminelle sowie staatliche Akteure nutzen mehrere dieser Schwachstellen bereits aktiv zur Verbreitung von Schadsoftware, zur Cyberspionage oder für Ransomware-Angriffe aus. Betroffen sind insbesondere Schulen und Hochschulen, das passt zu unserem Thema, ne?
Genau, zu den
Kliniken, Arztpraxen, Gesundheitssektor, Pflegedienste, die neue Studie der Kollegen aus Münster und andere medizinischen Einrichtungen. Und dann kommen noch Rechtsanwälte, Steuerberater, die Kommunalverwaltung
und KMU
sowie viele mittelständische Unternehmen. Genau. Und das ist an der Stelle möchte ich gerne mal nochmal wirklich ein wörtliches Zitat auch bringen. Das habe ich mir extra mal rausgenommen, weil das war nicht der erste Vorfall, den Microsoft hatte. Die hatten noch vorher das Problem, dass der Masterkey aus der Cloud, ich glaube, das war noch 23.
Das ist schon lange her. Ja, das länger schon, auf jeden Fall.
Genau, aber dann haben sie, also die CISA hat, CISA ist die Cybersecurity und Infrastructure Security Agency, also sowas, also CISA, sowas wie das BSI bei uns. Und die haben das quasi nochmal gereviewt und haben das unter die Lupe genommen. Und also haben Microsoft sogar bescheinigt, überhaupt eine Sicherheitskultur fehlt bei den Kollegen. Und das haben sie relativ stark gesagt, haben da auch relativ schnell die Behörden angewiesen, was sie jetzt zu tun haben. Und das war für Microsoft natürlich sehr peinlich. Genau, und dann war natürlich 2024 auch ein Angriff, den wir publik gemacht haben, also
ja.
Athene. Genau, und zwar ist es der sogenannte Keytrap-Angriff. Das ist ein Angriff, der zum Glück, soweit wir wissen, nicht genutzt wurde.
Aber der war schon recht alt.
Der war schon recht alt. Also es geht von der Ursache her geht es um eine Schwachstelle in der DNS-Infrastruktur, also Internet-Infrastruktur, die schon 24 Jahre alt ist. Und wenn das Angreifer vor uns gefunden hätten, dann hätte man ganze Bereiche im Internet quasi mit einem Paket, mit einem manipulierten Paket abschießen können. Und dann wäre der E-Mail-Verkehr stellenweise zusammengebrochen, Chat und sonst was. Also das hätte enorme, also ganze Internetbereiche, vielleicht ganze Länder hätten da ausfallen können. Und insofern nochmal großen Dank an die Kollegen, dass sie das vorher gefunden haben. Und was man, glaube ich, nicht so klar sieht, also wir haben das dann im Anfang des Jahres, im Januar, Februar veröffentlicht, Februar. Was man nicht sieht, ist die Arbeit, die davor geleistet wurde. Denn man muss das dann weltweit mit allen wichtigen Playern verhandeln und da um entsprechendes Sicherheitsupdate sich bemühen, denen helfen und damit man das überhaupt, ich sag mal, auf verantwortungsvolle Weise veröffentlichen kann.
Also du meinst, dass man halt so ein Responsible Disclosure Verfahren einhält?
Genau, und da haben die Kollegen wirklich über Wochen und Monate hin mit den entsprechenden Playern da kommuniziert und diese ja, ich sag mal, die Updates überhaupt dann zustande gebracht, mit denen man dann an die Öffentlichkeit gehen konnte. Genau, das waren meine erinnerten Hauptgefahren. Es gab noch ein paar andere. BSI hat auch noch mal zu einem Remote-Desktop-Anwendung eine Warnung rausgegeben. Das war aber eher was Kleines. Und was mir aber ansonsten noch hängen geblieben ist, ist auch vielleicht so eine Kombination aus KI. Das sind diese Betrugsanrufe.
Also Kombination aus KI und
Fake.
Also wie man KI für
genau
böswillige Dinge einsetzen kann. Da gibt's ja viel.
Genau, da gab's ganz viel. Da gab's die Love-Scams und was man da alles machen kann.
Also es gibt also so Verbraucher-Scams. Da gibt's relativ viele. Ja, auf jeden Fall. Da hatten wir auch eine kleine Short-Folge mit unserer Wissenschaftlerin Ina Vogel im Mai 2024. Und die hat sämtliche Scam-Variationen, die ihr durch ihre Forschung bekannt geworden sind, die hat sie dann mal vorgestellt. Sehr anschaulich, ist eine sehr interessante Folge.
Genau. Wer sich schon mal Angst machen will fürs nächste Jahr.
Ja, oder wer sich fit machen möchte.
Oder wer sich fit machen möchte.
Ja, für den Anruf des Love-Scammers oder des Finanzbros, der einem einen ganz tollen Trick verraten möchte.
Genau, was uns schnell, ja letztens über den Weg gelaufen ist, da haben wir auch, ich glaube, hast du das nicht in Teamsitzung eingebracht, der Werbespot von O2, glaube ich. Den verlinken wir auch in den Shownotes.
Ich dachte jetzt eher an Olaf Scholz, an den Krypto-Pro Olaf Scholz, den Martin genannt hat, aber gut, ja.
Ja, sowas ähnliches. Also O2 hat da eine nette Kampagne entwickelt, wie sie mit KI Scammern das Handwerk legt.
Ja.
Also das ist genau andersrum. Also der Scammer ist analog, aber der Verteidiger nutzt die KI und das war eine schöne Kampagne.
Also der Scammer jemanden anruft, der sehr, sehr begriffsstutzig ist und sehr viel Zeit von dem Scammer verschwendet, ja.
Genau. Genau, packen wir in die Shownotes.
Aus dem Nähkästchen.
Und damit würde ich die Klappe für die Angriffe zumachen.
Ja.
Oder hast du noch was?
Nö.
Gut. Und dann können wir so ein bisschen so langsam zum Ende kommen.
Ja, ich glaube.
Genau. Vielleicht noch mal ein paar Insights. Also ich weiß nicht, was mich ja immer überrascht ist, wenn wir unsere Internetstatistiken angucken, dass unsere ChatGPT-Seite, also wie man ChatGPT-Texte erkennen kann, die ist Dauerbrenner. Die ist in jedem Monat auf Platz Nummer 1.
Ja, noch vor der Startseite. Also es geht um die Webseite des Fraunhofer SIT, unseren Webauftritt, den ich auch betreue. Und da habe ich natürlich auch Einsicht in die Webstatistiken. Und das gesamte Jahr über, eigentlich auch das letzte Jahr, wir hatten so eine kleine Landingpage zu ChatGPT und wie man KI-generierte Texte erkennen kann. Also da hat ein Wissenschaftler von uns hat da geforscht in dem Bereich und wir haben das ein bisschen zusammengefasst. Und diese Seite ist seit anderthalb Jahren die Top-1-Seite. Wird immer wieder aufgerufen, ein Dauerbrenner.
Genau.
Ja.
Das vielleicht so als kleines Interner.
Der Blick in die Glaskugel.
Und dann gucken wir vielleicht ins nächste Jahr, Anna.
Ja, wir haben einiges vor im Podcast.
Ja, wir wollen auf Themen eingehen, die uns wahrscheinlich beschäftigen.
Genau.
Und also, die wichtiger werden. Und da, ja, wir haben so ein paar Themen, die...
Die wir auch noch nicht im Podcast beleuchtet haben. Zum Beispiel sind wir neulich auf ein Thema gestoßen, Oliver und ich. Das heißt Human-Centered Security, also wie IT-Sicherheit durch menschliches Verhalten verstärkt werden kann. Also du hattest ja vorhin erwähnt, dass Phishing-Angriffe über E-Mail auch immer noch ein signifikantes Einfallstor sind und Human-Centered Security versucht das, glaube ich, versucht dem sich entgegenzustellen. Und also das geht auch weit über Awareness-Trainings hinaus.
Genau, also das ist eben das Spannende. Ich habe letztens eine Studie gesehen, das war so eine Metastudie, die hat untersucht, ob Awareness-Trainings überhaupt was bringen.
Und?
Fazit war eher wenig bis nichts. Da kann man eben schauen. Und ja, also manche nennen das auch Cyber Psychology.
Ach,
ja,
das ist auch sehr schön.
Auch sehr schön, ne? Also habe ich aus einem US-Newsletter. Und das Thema ist, glaube ich, im Kommen, genau, wie auch andere. Mhm. Also teilweise auch die Themen, die wir schon jetzt besprochen hatten, also Quantenkrypto und Kryptoagilität, also alles, was mit dem Thema verbunden ist, das wird sicherlich kommen, denn zum einen gibt es da große Fortschritte bei der Entwicklung des Quantencomputers, zum einen.
Das ist ja eher eine schlechte Nachricht.
Ja, das kann man so sehen. Die Dringlichkeit steigt. Hm. Insofern gibt es da einiges. Aber es gibt ja auch Fortschritte. Ne? Also wir haben ja zum Beispiel im Athene-Kontext hat die Hochschule Darmstadt das Projekt DemoQuant mit der Telekom, und da geht es um Quantum Key Distribution, also die Verteilung von Schlüsseln über eine lange Strecke, und ich glaube, die haben eine Testimplementierung gemacht von Berlin nach Bonn.
Dürfen wir da öffentlich drüber reden?
Ja, das hat das BMBF nämlich auch schon getan. Ach, auf LinkedIn. Okay.
Na gut, dann habe ich nichts gesagt. Sorry.
Nee, alles gut. Also die Frage ist ja berechtigt, das müssen Anna und ich uns auch zwischendurch mal fragen, weil wir hören vieles, worüber wir da nicht reden dürfen, und dann ist es besser, man fragt vorher mal. Aber soweit ich weiß, ist das schon gelaufen. Genau, und es gibt neue Projekte dazu, die daran anschließen. Und die werden wir vielleicht Anfang des Jahres ein bisschen beleuchten. Genau.
Auch im Podcast.
Genau. So, Anna, und jetzt gucke ich dich ganz hoffnungsfroh an.
Oh Gott.
Ja, denn wir haben so viel über Gefahren, Angriffe und alles schlimm geredet. So. Und du darfst jetzt mal uns Hoffnung machen. Wir brauchen, am Ende jeder Sendung müssen wir Licht am Ende des Tunnels aufzeigen. Und
ist das so?
Ja.
Oh Gott.
Sonst kann ich nicht schlafen.
Okay, also dann zitiere ich mal die Claudia Plattner. Ja, die die für die IT-Sicherheit Deutschlands quasi zuständig ist. Natürlich nicht alleine, aber sie sagt halt im Vorwort vom BSI-Lagebericht, sagt, ja, die Angreifer werden besser und schneller, wir aber auch, und das ist die gute Nachricht, wir sind in Bedrohungen aus dem Cyberraum nicht schutzlos ausgeliefert. So, der BSI-Lagebericht 2024 belegt nämlich auch, unsere Maßnahmen wirken. Das ist ja schön zu hören.
Das
sehr beruhigend.
Das stimmt,
danke.
Das stimmt. Da weiß man zumindest, man läuft in die richtige Richtung.
Ja.
Genau. Und dann habe ich in diesem Jahr natürlich mein
Cybersecurity-Seepferdchen.
Das ist für mich überhaupt das, also ist, ich bin zwiegespalten, aber ich finde das sehr cool, muss ich wirklich sagen. Also es geht, offiziell heißt das Ganze, jetzt muss ich gucken, damit ich es richtig sage. Es geht um die IT-Sicherheitsberatung nach DIN-SPEC 27076.
Ach, alles klar.
Genau.
Was?
Also known as das Cyberseepferdchen. Und das finde ich sehr cool. Also das muss ich wirklich sagen, dass man wirklich so eine IT-Sicherheitsberatung, die nach so einem Standard vollzieht. Also zum einen ist der Ansatz cool, ne? Also wir haben ja jetzt schon mehrfach gehört, kleine und mittelständische Unternehmen sind besonders bedroht, schlecht geschützt auch. Und das ist jetzt eine IT-Sicherheitsberatung, die vom BSI entsprechend explizit für die kleinen und mittelständischen Unternehmen entworfen wurde, die angeboten wird. Und das ist, man kann da 2-3 Stunden Beratungstermin machen, und dann bekommt man eine Einschätzung und kann auch sagen, dann bekommt man konkret gesagt, die Schritte 1, 2, 3 sollte man machen. Und ich finde es halt eben sehr gut, dass es eben nicht so, ich sag mal so, im Behördenjargon und im technischen Jargon gelassen haben, sondern dass sie es wirklich ganz anfassbar gemacht haben. Und dass dieses Cybersicherheits-Seepferdchen, das Cyber-Seepferdchen genannt haben, also die Seite, da ist auch ein Seepferdchen, die heißt auch so, passen wir wirklich in die Shownotes, ja. Und da blubbert's auch und so. Also sehr bürgernah und ich glaube, für die Zielgruppe wirklich ganz gut, um da keine Scheu aufkommen zu lassen. Ja. Und also wir hatten hier letztens jemanden auch bei einem Cast-Workshop, der hat das vorgestellt, und er sagte, das Ziel ist klar, man muss es bis zum Beckenrand schaffen, und darum geht's. Und ja, machen wir doch alle mal das Cyber-Seepferdchen zu Hause. Vielleicht auch zwischen den Jahren mal selbst den eigenen PC aufräumen, immer an Cyber-Seepferdchen denken, ne? Updates einspielen, vielleicht nochmal einen Passwortmanager, endlich,
ja.
Guten Vorsatz, ne? Nutzen.
Ja, oder gleich Hardware-Token einsetzen statt Passwort, auch möglich.
Okay.
Empfiehlt Dr. Steven Arzt.
Okay, wenn der es sagt.
Ja.
Vom Doc persönlich, ja. Auf jeden Fall Multifaktor-Authentifizierung, immer aktivieren. Genau. Ist nicht unbesiegbar, aber hebt das Niveau.
Ja, bis zum Beckenrand. Ist die Devise.
So ist es. Genau. Ja, wie kommen wir raus aus der Sendung?
Ich weiß nicht. Wir sagen einfach tschüss, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Das vielleicht. Hört sich gut an, und dann muss von irgendwoher so ein Schlitten in die Landschaft fahren.
Ja, genau, so ein Jingle-Schlitten.
So ein Jingle-Schlitten.
Der kommt dann, genau. Die Lilim. Ding, ding, ding.